Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo zusammen, hier sind wieder Sarah und Marianne. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. In der heutigen Folge geht es unter anderem auch um Literatur, die Themen behandelt, die auf einige von euch vielleicht verstörend oder triggernd wirken könnten. Daher an der Stelle die Warnung, es wird um Misshandlung gehen, es wird um Mobbing gehen, es wird um die Gewalt an Kindern auch gehen. Und wenn das Themen sind, die euch triggern oder euch einfach an der Stelle zu heftig sind, beziehungsweise ihr da keinen Bezug zu finden könnt, habt oder auch wollt, was absolut nachvollziehbar ist, hört euch die Folge einfach nicht an oder wir haben ja schon ein paar andere Folgen im Repertoire. Hört euch die gerne nochmal an oder überspringt die Folge einfach. Das ist absolut nachvollziehbar an der Stelle. Ne? Genau, weil es wird heute etwas krasser, was den Inhalt der Bücher der Autorin angeht. Und da ist diese Warnung an der Stelle auf jeden Fall, denke ich, angebracht. Heute reisen wir ganz, ganz weit in den Osten, genauer gesagt nach Japan, zu einer Autorin, die 2016 ihren internationalen Durchbruch hatte, davor aber auch schon viel geschrieben hat, vor allem natürlich in Japan, und die mich sehr begeistert hat mit ihren Romanen, weil, um es eigentlich ziemlich genau zu sagen, die wie von einer anderen Welt zu sein scheinen. Und was das genau bedeutet, da gehe ich auf jeden Fall später nochmal genauer drauf ein. Sarah, was hast du denn zu dieser Autorin zu sagen? Oder hast du schon eine Meinung, die du da kundtun kannst, was diese Autorin angeht?
Ja, hi Marianne. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Das Thema japanische Literatur ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, muss ich hier zugeben. Von daher bin ich sehr gespannt, was du uns erzählen kannst über die Autorin. Und ich bin mir sicher, da gibt es wieder das ein oder andere Thema, über das wir dann im Anschluss noch ins Gespräch kommen werden. Und freue mich sehr auf deine Vorstellung. Also erfahrungsgemäß klappt das ja sehr gut, wenn man selbst sehr begeistert ist von der Literatur. Und ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast heute.
Gibt es denn einen Grund, warum es nicht dein Steckenpferd ist? Hast du da schon eine Erfahrung gemacht oder bist du da einfach noch nie so wirklich mit in Berührung gekommen?
Ich glaube, es gibt einfach zu viel anderes, was mich bisher immer ein bisschen mehr gereizt hat. Französische Literatur, weil ich auch selbst einen Bezug zu Frankreich habe, zum Beispiel eine Zeit lang dort gewesen bin während des Studiums und hinterher. Oder einfach durch Empfehlungen von, auch tatsächlich von meinen Eltern, die sehr viel gelesen haben. Früher als Kind bin ich dann einfach mit anderen Büchern aufgewachsen. Und ich glaube, mir fehlt so ein bisschen der persönliche Bezug einfach zu Japan. Ich glaube, es liegt vielleicht daran.
Dann hoffe ich, dass ich den heute herstellen kann und du genauso neugierig bist wie auch die anderen literarischen Werke, die du bis jetzt gelesen hast. Und zwar geht es heute um Sayaka Murata, die mit ihrem Werk 2018 in Deutschland ihren Erfolg feierte. Und zwar war das die Ladenhüterin und danach auch das Seidenraupenzimmer. Wie gesagt, dazu auf jeden Fall nachher mehr. Anfangen möchte ich mit ihrem Leben, mit ihrer Herkunft. Und zwar wurde Sayaka Murata am 14. August 1979 in der Präfektur Chiba in Japan geboren und hat auch einen Bruder. Schon seit ihrer Kindheit liest sie gerne Science Fiction, aber auch Mangas und auch Mystery-Bücher und war vor allem oder ist, denke ich mal, auch ein Fan des Science-Fiction-Autors Shinichi Hoshi. Die Literatur von Shinichi Hoshi, die sie halt gelesen hat, und die sie vor allem auch am Anfang schon inspiriert, denke ich mal, oder beeinflusst hat, ist ja Science-Fiction-Literatur, die oft nur aus Kurzgeschichten besteht, die meistens 3 bis 5 Seiten lang sind und die vor allem auch einen ironischen Humor aufweisen, der sich mit den Zukunftsängsten und den tragisch-komischen Aspekt der modernen Existenz auseinandersetzt. Dabei sind die Texte oft gekennzeichnet von bizarren Situationen, unerwarteten Wendungen und auch überraschenden Pointen. Dazu verfasste er aber auch zwei Science-Fiction-Romane, Krimis und weitere Drehbücher für das Fernsehen. Und das ist halt das, womit sie damals als Kind halt schon eingestiegen ist. So kam es dann auch, dass Sayaka Murata schon in der 4. Klasse, also ungefähr im Alter von 10 Jahren, handschriftlich Texte geschrieben hat und auch schon eigentlich schon angefangen hat, ihren ersten eigenen Roman zu schreiben. Und was ich sehr beeindruckend fand, war, dass ihre Mutter ihr daraufhin ein Textverarbeitungsprogramm gekauft hat, damit sie da direkt einfacher die Möglichkeit hatte, schreiben zu können. Was ich krass fand, weil das, wenn man so ein bisschen rechnet, war das ja dann 1989. Und wenn ich da wieder dran denke, wo ich 10 war, Mitte der 90er, meine Eltern haben das auch mitgekriegt, dass ich das gerne mache, aber ich habe dann eine Schreibmaschine bekommen, über die ich mich mega gefreut habe. Also ich habe wirklich so eine Kinderschreibmaschine bekommen und habe dann auch so einen Kurs mitgemacht. In der Schule gab es so, wir hatten wirklich noch Schreibmaschinenkurs. Und dann wurde halt wirklich alles dunkel gemacht und dann wurde 10 Fingerschreiben geübt. Und danach
die Fehler. Das hast du gelernt?
Ja, dann wurden die Fehler korrigiert. Und ich kann halt auch noch so diese Tintenbänder und sowas, das habe ich auch noch gelernt, wie man das wechselt. Und man hat da halt echt noch gearbeitet, weil diese Kinderschreibmaschine, die ich hatte, da die Tasten waren halt noch richtig hoch. Also da musstest du noch richtig so bam, bam, so draufklopfen. Aber ich weiß noch, dass als sie mir die geschenkt haben, das war halt so mein erstes eigenes, neben Stiften natürlich, Schreibgerät. Und genau, und dann gab es halt diesen Kurs und das habe ich dann direkt wahrgenommen. So, und habe das dann so ein bisschen gelernt. Also so richtig 10 Fingerschreiben mache ich heute auch nicht. Aber so ein bisschen was ist hängen geblieben, ja.
Das ist cool. Nee, das ist dann direkt so ein professioneller Ansatz, ne? Da fühlt man sich dann ernst genommen, auch als Kind und so. Das ist ja voll schön, dass du das geschenkt bekommen hast. Ich weiß noch, wir hatten zu Hause auch eine Schreibmaschine. Das war dann schon so eine elektronische. Und ich habe als Kind immer super gerne meine Notizheftchen gefüllt und da Geschichten geschrieben und Sachen dazu gemalt und so. Aber ich habe dann auch bei ein, zwei Wettbewerben teilgenommen, so Tierfreund, die Zeitschrift und so.
Cool.
So Geschichten geschrieben über einen Luchs und so. Und das habe ich dann tatsächlich auch mit Tipp mit zwei Fingern, ja, so an der Schreibmaschine gemacht. Das weiß ich auch noch, aber ich fand es eigentlich handschriftlich immer schöner. Und jetzt hier bei unserer Autorin heute, ich habe das auch gelesen. Ich konnte damit aber nicht so viel anfangen, habe das dann auch nicht weiter verfolgt, weil ich irgendwie dachte, okay, wer weiß, was das da ist, was sie bekommen.
Ja, das hat mich halt auch interessiert.
Japanischen Schriftzeichen und so. Ne? Das, ja, ist bestimmt irgendwas ganz Spezielles gewesen, was wir vielleicht gar nicht so kennen oder was für unsere einfache Schrift vielleicht auch gar nicht nötig ist oder so. Ne? Aber fand ich auch interessant, ist mir auch aufgefallen, ja, dass die Mutter sie da so unterstützt hat.
Ich durfte dann später auch auf der elektronischen Schreibmaschine schreiben, weil die hatte den großen Vorteil, dass man da auch korrigieren konnte. Da hattest du ja dann auch so ein Korrigierband mit drin. Ne? Das war bei meiner Kinderschreibmaschine nicht, aber das fand ich, das ist mir sofort aufgefallen, wo ich dachte, ne, die konnte ja gut loslegen dann schon. Nach der Mittelstufe zog ihre Familie nach Tokio, wo Murata auf die Kashiwa High School ging und anschließend Literaturwissenschaften studierte an der privaten Tamagawa-Universität in Tokio. Und da hat sie sich dann praktisch auch schon Inspiration von einem Autor geholt, der hieß Akio Miyahara. Von dem habe ich aber tatsächlich gar nicht viel gefunden. Also da wollte ich auch noch mal ein bisschen in die Recherche gehen, aber jetzt im Internet oder so ist mir da jetzt nichts weiter aufgefallen, was man jetzt zu dem gefunden hat. Aber der scheint eine Inspiration auf sie ausgeübt zu haben. Es war dann auch so, dass sie während ihrer Studienzeit damit begonnen hat, in einem Kombini zu arbeiten. Das ist in Japan ein weit verbreiteter und sehr beliebter, durchgehend geöffneter kleiner Supermarkt. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, glaube ich, wie bei uns so diese Tante-Emma-Läden, die es früher gab. Also wo es irgendwie auch alles gab. Also nicht so wie bei uns jetzt so ein Späti oder so ein Kiosk, sondern richtig wie so ein kleiner Supermarkt. Das wird nachher auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, wenn wir über ihr Buch Die Ladenhüterin reden. Diese Tätigkeit übte sie fast 2 Jahrzehnte aus und schrieb ihre Texte dann aber auch hauptsächlich in ihrer Freizeit. Das war dann aber später auch schon so, dass als sie 2016 den Akutagawa-Preis gewonnen hatte, musste sie ihre Tätigkeit da aufgeben, weil sie dann einfach nur noch Fanbesuche bekommen hat und gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, da wirklich arbeiten zu gehen. Es ist aber tatsächlich auch sehr interessant, was sie dann noch zu ihrer Tätigkeit in diesem Konbini sagt, weil das natürlich einen sehr prägnanten Einfluss hatte auf ihre Schreibe, weil ihr Bestseller davon handelt. Aber auf das Interview, was ich mir dazu auch angeschaut habe, gehe ich nachher nochmal ein, wenn wir konkret über das Buch reden. Murata schreibt hauptsächlich Romane, hat aber auch schon diverse Kurzgeschichten verfasst. Und mit ihrem ersten Roman oder mit ihrer ersten Erzählung, eigentlich ist es eher eine Kurzgeschichte, Yunyu, gewann sie noch vor der Veröffentlichung 2003 den Gonzo Prize for New Writers. Und der Gonzo Prize ist ein Literaturpreis der gleichnamigen Literaturzeitschrift, der seit 1958 vor allem an Nachwuchstalente vergeben wird. Die zentralen Themen, die Murata in ihrem Werk behandelt, sind die Einsamkeit, der gesellschaftliche Druck auf Individuen und da möchte ich auch nochmal sagen, speziell vor allem auch auf Frauen und vor allem auch die Pubertät und Sexualität. Der Fokus in allen ihren Romanen liegt dabei immer auch auf der generellen Kritik der japanischen Gesellschaft und vor allem auch das, wie gerade schon erwähnt, tradierte Frauenbild in Japan, was eine große und bis heute noch eine große Geschlechterungerechtigkeit darstellt. Auf die Werke, auf die wir heute hauptsächlich eingehen, ist ihr Werk Die Ladenhüterin, was auf Japanisch heißt Konbini Ningen, und das Seidenraupenzimmer, was auf Englisch heißt Earthlings, wo dieser Unterschied herkommt zwischen den beiden Namen, das hat mich auch sehr interessiert. Da werde ich auch nachher nochmal drauf eingehen, weil das spannend ist. Also ich habe mich sehr gewundert, warum der deutsche Verlag sich dazu entschieden hat, das Seidenraupenzimmer zu nennen. Nach einiger Recherche ist mir das klar geworden und ist für mich jetzt auch nachvollziehbar. Aber der Titel Earthlings ist genauso greifbar, wenn man den Inhalt kennt oder ja, sich damit auseinandersetzt. Genau, nachdem sie 2016 mit ihrem ersten Roman Die Ladenhüterin den internationalen Durchbruch feierte, in Deutschland war das 2018, da ist der Roman im Aufbauverlag erschienen, folgte dann auch das nächste Werk, das Seidenraupenzimmer, was 2020 erschien und ähnlich erfolgreich war, aber eigentlich auf Die Ladenhüterin nochmal einen ganzen Stapel draufsetzt. Was ich damit meine, sage ich gleich, weil wir kommen auf jeden Fall gleich zu den Büchern. Ein Großteil ihrer Inspiration, gerade was ihren ersten Roman oder eigentlich 10. Roman angeht, die Ladenhüterin, gewann sie halt dadurch, dass sie in diesem Supermarkt oder Konbini halt gearbeitet hat und da vor allem einfach die Kunden beobachtet hat und dieses alltägliche Leben dort sie stark geprägt hat. Was auch spannend ist, weil du das gerade auch erwähnt hast, dass du das Handschriftliche bevorzugt. Bei ihr ist es ähnlich. All ihre Texte verfasst Murata immer noch handschriftlich, bevor sie beginnt zu schreiben. Malt sie in der Geschichte vorkommende Charaktere, Schauplätze und Handlungen erst einmal auf. Also macht sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild davon. Ihr Schreibstil ist sehr minimalistisch, was ich auch so empfunden habe. Und die Zeit hat unter anderem dazu gesagt, dass sich Muratas Kunst im Verzicht auf jeden erzählerischen Kunstgriff auszeichnet. Da ist jetzt für mich die Frage, okay, was verstehen die jetzt unter Kunstgriff? Ich finde schon, dass sie das durch die Arbeit mit so einer Art Metaebene und der Gesellschaft halt eigentlich durch ihre Figuren komplett den Spiegel vorhält, beziehungsweise die auf härteste Weise konfrontiert, schon auch ein Kunstgriff. Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, einfach eine Sichtweise, wie man das interpretiert.
Finde ich jetzt auch ein bisschen ungeschickt formuliert, weil man könnte jetzt annehmen, das ist eine Literatur, die sehr simpel gestrickt ist oder so. Ja. Würde ich da jetzt tatsächlich auch nicht unterschreiben.
Ich verstehe, was die meinen mit minimalistisch, aber dass das jetzt, ja, das ist jetzt kategorisch auf jeden erzählerischen Kunstgriff verzichtet, würde ich so nicht unterschreiben, nachdem ich ihre Werke gelesen habe. Jetzt kommen wir zu einem prägnanten Merkmal, was ihre eigene Familie angeht. Murata ist unverheiratet, hat keine Kinder und lebt zentral in Tokio. Sie ist jemand, der sehr auf Routine bedacht ist, also sie liest weiterhin gerne Science-Fiction-Romane und hat, glaube ich, auch so ein festgesetztes Zeitfenster, wo sie schreibt und wie sie halt ihren Tag strukturiert. So, und damit will ich auf die Werke zu sprechen kommen. Das erste Werk, was bei uns große Beachtung fand und immer noch findet, ist Die Ladenhüterin, 2018, wie gesagt, im Aufbauverlag, Aufbau-Taschenbuchverlag auch erschienen mittlerweile. Und der RBB hat es bezeichnet als eine Liebesgeschichte aus den Tiefkühlregalen unserer Herzen. Ja, also ja, wenn man jetzt noch gar nichts von der Autorin kennt, was ja bis dato dann der Fall war, kann das erstmal den Eindruck erwecken, dass es so ein bisschen, also ist es sehr romantisiert, finde ich. Die Cover sind auch wunderschön gestaltet. Wir hatten das ja schon mal, dass wir beide guten Cover nicht oder schön gestalteten Cover nicht abgeneigt sind. Und hier kann einem das tatsächlich auch auf die Füße fallen, wenn man nicht aufpasst, weil beide Werke ja mit diesen fröhlichen Covern, also vielleicht ein bisschen beschreiben, wenn man die Bücher nicht kennt, Wir haben zum Beispiel bei der Ladenhüterin in der deutschen Ausgabe haben wir so niedliche, kleine, dicke Kugelfische drauf, ne, die einen dann so angucken und wo man so denkt, ach, wie putzig. Und bei dem Seidenraupenzimmer ist es auch wunderschön. Da haben wir verschiedene, ja, japanische Symbole, würde ich das jetzt mal nennen, ohne da mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Auch grafisch total schön illustriert. Und ich kenne auch die englische Ausgabe und da ist es noch ein Zacken schärfer. Da ist so ein kleiner Babyigel drauf. Ne? Das ist so wunderschön grün, hoffnungsvolle Farbe und dann ist da so ein Baby-Igel und du denkst so, ah. Und dann machst du die ersten Seiten auf und denkst so, also. Also lasst euch hier bitte nicht von den Covern verunsichern oder auf die falsche Fährte führen. Das nimmt einen ganz anderen Weg hier an der Stelle. Und jetzt, um auch mal auf den Inhalt einzugehen, beide Bücher findet ihr unter anderem auch als Rezensionen auf booknerds.de. Eine Rezension hat unsere liebe Kollegin, die Britta Röder, geschrieben, die ich hier auch gleich zitieren werde. Die andere Rezension ist von meiner Wenigkeit zu Das Seidenraupenzimmer. Die packen wir euch natürlich auch in die Shownotes, zusammen auch mit einem Interview der Autorin, was ich euch an der Stelle auch sehr gerne empfehle, weil sie da auch nochmal sehr schön gerade zu ihrem ersten Roman schildert, wie sie die Welt wahrnimmt. Beziehungsweise kann man da auch sehr gut verstehen, warum das Buch Das Seidenraupenzimmer Earthlings im Englischen heißt, weil sie sich selbst nämlich auch so wahrnimmt oder es für sie eine Schwierigkeit darstellt, ein menschliches Wesen zu sein. Das klingt jetzt erstmal bizarr, aber für mich ist das eigentlich wie so eine Art Metaebene, die sie einnimmt. Und sie hat gesagt, sie hat als Kind schon das für sich entdeckt, die Welt aus der Sicht eines Außerirdischen wahrzunehmen. Und so hat sie sich das vorgestellt, wie Außerirdische die Menschen wahrnehmen. Und aus dieser Sicht heraus hat sie dann auch geschrieben. Und das merkt man in ihren Büchern auch an. Als Außenseiter sind ja auch alle ihre Protagonisten angelegt. Nicht als Außerirdische, aber Außenseiter. Bei der Ladenhüterin haben wir es mit der Protagonistin Keiko Furukura zu tun, die ja eigentlich seit ihrer Studienzeit in einem Konbini arbeitet und da sehr glücklich ist. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Und da ist es so, dass ihr aber von der Gesellschaft dann zugetragen wird, dass es dann doch irgendwann mal sinnvoll wäre, sich einen Mann anzulachen, diesen zu heiraten, Kinder in die Welt zu setzen und vor allem auch einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Weil es kann ja nicht sein, dass man über die Studienzeit hinaus in diesem Konbini arbeitet. Nur ist es aber so, dass sich unsere Protagonistin da halt sehr, sehr wohl fühlt und eigentlich alles dafür tut, um da weiterhin zu arbeiten. Und was diesen Roman an der Stelle so besonders macht, ist, dass sie letzten Endes als Außenseiterin und ja fast Verrückte dargestellt wird. Ich habe sogar auch Rezensionen gelesen, wo Leute geschrieben hatten, dass sie das Gefühl haben, die hat autistische Eigenschaften. Und ich war aber beim Lesen die ganze Zeit immer so perplex. Oder was dann auch so einen gewissen Humor hatte, war, dass du ja die ganze Zeit dachtest, okay, die ist einfach nur happy, da in diesem Konbini-Store zu arbeiten und wird aber von allen so dermaßen malträtiert, dass es dann so weit geht, dass sie sich in eine Zweckehe begibt mit einem Mitarbeiter aus dem Laden, der eigentlich, naja, um es zusammenzufassen, sich absolut asozial verhält und eigentlich auch überhaupt kein Interesse hat an der gesellschaftlichen Teilhabe und auch überhaupt nicht an Frauen, sondern einfach nur in seiner urtypischen Existenz da sein möchte, ohne irgendwas dafür zu tun, also wirklich auch so ein parasitäres Verhalten an den Tag legt. Und das kommt ihr aber wie gerufen, weil da hat sie auf jeden Fall jemanden, den sie nach außen erstmal zeigen kann und damit halt dann auch ihre Familie und ihre Freunde auf Abstand hält.
Kurze Zwischenfrage, wenn das dann von den also in Rezension als Liebesgeschichte betitelt wird, würdest du da mitgehen? Das klingt für mich eher lieblos. Da würde ich tatsächlich auch was anderes erwarten. Also das ist so, wie wenn man den Kugelfisch anguckt und denkt, ach süß, und hinterher denkt, oh, der ist ja auch super giftig.
Ja, genau, das ist das, was ich meine. Also wenn man jetzt wirklich erstmal nur den Titel liest und sich dann so ein bisschen so den Klappentext und vielleicht halt, wie gesagt, da die Rückseite durchliest mit diesem neckischen Satz, dass das halt eine Liebesgeschichte aus den Tiefkühlregalen unserer Herzen ist, dann denke ich halt auch so, nee, also nein, es kommt jetzt nicht dem nahe, was es in irgendeiner Weise für mich zum Ausdruck bringt, sondern es ist einfach eine massive Kritik an der japanischen Gesellschaft. Und das Einzige, was man da vielleicht irgendwie hineininterpretieren kann, wenn wir über diese Tiefkühlregale unserer Herzen reden, dass das einfach eine Empathie vielleicht ist, die man mit der Protagonistin verbindet. So, da würde ich jetzt noch mitgehen, wenn wir das auf diese Ebene heben. Aber mit einer Liebesgeschichte an sich hat das für mich jetzt nichts zu tun, ne? Und es geht halt wirklich, wie gesagt, um das selbstbestimmte Leben einer Frau, die sich in diesem Konbini sieht und wo es dann auch so ist, dass es eine Stelle in dem Buch gibt, wo sie ja nicht mehr weiterarbeiten kann und sie dann halt wirklich in so ein Loch fällt und eine totale Perspektivlosigkeit und für sich eine Vereinsamung erlebt in ihrem Dasein. Weil für sie war Einsamkeit nicht gleichbedeutend mit Alleinsein. Ja, und das ist auch eine Stelle, die sich sehr schön in dem Buch wiederfinden lässt, was ich jetzt auch mal vorlese. Zwar schloss ich keine Freundschaften, aber weil ich so konsequent den Mund hielt, gelang es mir, die Schule zu überstehen, ohne sonderlich gemobbt zu werden. Auch als ich nach dem Abschluss auf die Universität ging, änderte sich nichts. Meine Freizeit verbrachte ich grundsätzlich allein. Persönliche Unterhaltungen führte ich nie. Schwierigkeiten wie damals in der Grundschule hatte ich nicht mehr. Dennoch waren meine Eltern weiterhin besorgt um mich. Ich fand überhaupt keinen Anschluss an die Gesellschaft und wuchs in der Vorstellung heran, unheilbar zu sein. Also es wird wie eine Krankheit verstanden, dass sie sich nicht in der Form, wie es von der Gesellschaft gewünscht ist, integriert. Da ist es auch so, dass die Autorin selber, also die Sayaka Murata dazu auch gesagt hat, als sie selber in diesem Kombini gearbeitet hat, war es für sie von der Erfahrung her wie so eine Art Brainwashing, weil sie hat gesagt, da ist halt ein Satz ihr besonders in Erinnerung geblieben, den ihr Chef zu ihr gesagt hat, und zwar, dass sie auf sich achten soll und gesund sein soll, weil ihre Aufgabe es ist, in diesem Kombini zu arbeiten. Also es ist nicht so, wie man jetzt irgendwie denken würde, ja, ich gehe arbeiten, damit ich mir irgendwie mein Leben finanzieren kann, sondern andersrum wurde ihr das praktisch mitgeteilt. Und sie hat dann auch gesagt, dass sie dann alles dafür getan hat, gesund zu bleiben, dass sie keine Erkältung kriegt und halt natürlich auch mitbekommen hat, wie Mitarbeiter dann natürlich auch krank zur Arbeit gegangen sind. Und sie gesagt hat, dass sie dann sogar das Gefühl hatte, dass wie so eine Art Convenience Store Gott existierte, also so ein Konbini-Gott, den sie anbeten musste. So hat sie das beschrieben und hat dann später halt festgestellt, was das dann eigentlich für eine ungesunde Einstellung war, die sie da erlebt hat. Und
ja, ist auf jeden Fall ein sehr eine eindrückliche Schilderung, ne? Also arbeiten, um zu leben, ist hier nicht der Fall, sondern leben, um zu arbeiten.
Genau, eher. Genau. Und dass es vor allem auch für junge Frauen eine große Schwierigkeit darstelle, weil ja viele dieser Stellen in diesen Convenience halt Teilzeitstellen sind, wo es vor allem auch für junge Frauen gar nicht möglich ist, sich damit ein richtiges Leben zu finanzieren oder ein sicheres Leben. Weil sie hat auch gesagt, gerade Sicherheit ist in Japan ein sehr hohes Gut, was versucht wird, von vielen anzustreben, indem sie halt ja einen Job ausüben, wo sie halt finanziell abgesichert sind und sich dann halt ne, ihr Leben da irgendwie ermöglichen können. Da hat sie gesagt, das ist für Frauen an der Stelle überhaupt nicht möglich, weil du bist schon als Studentin schon auch darauf festgelegt, dass du dann ja vielleicht eine Teilzeitstelle hast, aber danach, wenn du im Studium fertig bist, schon einen Mann hast, der dann auch entsprechend verdient, damit du da dich entsprechend auch anpassen kannst. Also es ist gar nicht so sehr gewollt, dass das dann überhaupt auch so stattfindet. Was ja in diesem Roman dann natürlich dann nochmal krasser ist oder für die Gesellschaft krass dargestellt wird, weil sie ja dann damit Mitte 30 noch arbeitet. Ich kann mich erinnern, dass das in dem Roman dann halt auch ein ziemlich großer, also einfach auch so ein Sprung ist. Also ich weiß, da steht dann halt, ja, ich habe damit Anfang 20 und als Studentin angefangen zu arbeiten, wo dann alle noch so sagen, ja, normal, ne, neben dem Studium macht man halt so einen Job. Und dann, ich glaube so, weiß gar nicht, ob es sogar ein nächstes Kapitel gab oder ob das einfach dann der nächste Satz war. Es ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe, wo sie dann einfach sagt, ja, und jetzt bin ich 36 und arbeite immer noch hier und beschreibt eigentlich auch so, dass, ja, dass sie sich wohlfühlt. Und diese Routinen in dem Laden, die Geräusche spielen eine sehr große Rolle in diesem Roman, wie sie die wahrnimmt, die Gerüche auch, also vorrangig aber wie gesagt die Geräusche, die sie umgeben und die halt auch auf sie einwirken und wie sie halt auch darauf reagiert. Und ja, und dass das für sie schon so ihre Lebensaufgabe ist. Und das wird, wie gesagt, von der Gesellschaft komplett negiert. Und was mich vor allem beeindruckt hat, ist diese, ja, ich würde es eher nicht als minimalistisch, sondern so eine sprachliche Eleganz bezeichnen, wie Sayaka Murata damit umgeht und so einen Humor reinpackt, den ich wirklich nicht definieren kann. Sie schreibt dann zum Beispiel auch davon, wo die Protagonistin, die Kaiko noch jung ist, dass zum Beispiel Kinder halt so einen Vogel finden und den dann beerdigen wollen und dann da Blumen rausreißen und schreibt dann, ja, jetzt sind die Blumen halt auch tot. Jetzt werden die da auch noch drauf geschmissen. Und das macht halt so einen Humor aus, so einen schwarzen Humor, den ich unheimlich amüsant fand. Und der mich durch das ganze Buch auch durchgetragen hat. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Page-Turner und den habt ihr auch in ein paar Stunden durch. Also das sind nicht mal 150 Seiten. Also da, das könnt ihr locker mal mitnehmen und euch mal entspannt in den Park setzen und durchblättern.
Ja, also was ich zu Anfang gesagt habe, dass ich bisher noch nicht darauf zurückgekommen bin, weil mir der Bezug zu Japan fehlt. Das ist jetzt, wenn ich mich näher mit beschäftige und auch in Vorbereitung heute auf die Sendung das ja getan habe, das, was mir auffällt, dass gerade das ja auch reizvoll ist, dass man mal in eine ganz andere Welt eintaucht, ne? Also das ist tatsächlich so, dass mich das jetzt schon reizt, dass der Bezug mir fehlt und dass ich was Neues kennenlernen kann. Ich habe auch mehrere Interviews mit ihr gefunden tatsächlich online und da ist mir aufgefallen, dass sie auch sehr die Dinge sehr präzise, kurz und knapp, sehr treffend und auch sehr bildhaft wiedergibt, die mich total angesprochen haben. Also der Stil hat mich total angesprochen. Und da wird sie unter anderem gefragt, was denn so das Besondere ist von Angestellten in diesem Konbini, wo man vielleicht auch an diese japanische Höflichkeit denkt, die einem so vielleicht auch ein bisschen im Begriff ist, auch wenn man selbst noch nie da war, ne? Und da hat sie zum Beispiel gesagt, das ist jetzt ein Auszug aus dem Interview, die Angestellten sind wie Verkaufsautomaten, die freundlichen Augenkontakt halten und sich lächelnd mit entschlossener Körperhaltung verbeugen. Und das hat direkt so eine Riesenwelt in meinem Kopf geöffnet, dass ich dachte, wow, okay, muss ich tatsächlich mal lesen. Das Buch klingt total spannend, klingt nach einer fremden Welt. Und auch wenn du das jetzt ansprichst mit diesem Humor, der so ein bisschen bissig ist oder schwarzer Humor direkt, und dass man so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen Entsetzen, aber es zieht einen doch auch ins Buch rein, das macht es für mich jetzt doch spannend, da auch mal einzutauchen in die Welt.
Ja, also leih ich dir natürlich total gerne aus. Und wir sehen uns ja schon bald wieder. Ich hoffe natürlich, dass du beide Bücher liest. Und ich möchte dir dieses, die Lahnhüterin, auch tatsächlich sehr gerne als Einstieg empfehlen. Weil wir kommen jetzt zum nächsten Buch, das Seidenraupenzimmer. Und das setzt dem Ganzen, also untertrieben gesagt, eine Schippe drauf. Weil hier geht sie halt direkt in Angriff über. Also das, da habe ich halt auch gedacht, ach schön, Sayaka Murata hat wieder ein Buch rausgebracht und das letzte hat mir so gut gefallen, so diese Gesellschaftskritik und aber so schön Humor verpackt. Nein, hier wird es sehr krass und sehr schockierend auch. Also ich war gerade auch, ich glaube nach den ersten 10 Seiten waren da schon Sätze dabei, wo ich so dachte, oh Gott, was ist hier los? Und man fühlt mit diesem Mädchen, die Natsuki heißt, man ist sofort dabei. Und das ist halt wirklich ein Buch, wo ich sage, liebe Leute, deswegen die Triggerwarnung am Anfang, wenn ihr eher zart beseitet seid, überlegt euch das, ob ihr das lesen wollt oder redet vorher mit jemandem darüber, weil es ist wirklich keine leichte Kost. Weil wir haben gerade schon gesagt, sie verwendet eine sehr direkte Sprache. Sie ist nicht für ihre ausschweifenden Beschreibungen bekannt, sondern sie sagt, sie kommt sehr schnell auf den Punkt und sagt, wie es ist. Und das macht sie halt auch bei den sehr extremen Szenen, die dem Mädchen widerfahren. Und wir reden hier von Mobbing, wir reden hier von sexuellem Missbrauch, wir reden, ja, es geht bis hin zum Äußersten. Ich kann wirklich jetzt nicht alles sagen, weil dann würde ich einen Teil vom Ende verraten. Aber um es kurz zusammenzufassen, es geht hier um Natsuki, die sich eigentlich von Anfang an auch als eine Art Außenseiterin wahrnimmt und auch so behandelt wird. Das sagt man ganz klar. Die wächst in einer Familie auf, die dysfunktional ist und man merkt auch, dass sie von keiner Seite wirklich Zuspruch erhält oder in irgendeiner Form Unterstützung. Ausgenommen ihrem Cousin Yu, mit dem sie eine sehr, sehr enge Verbindung pflegt und den trifft sie regelmäßig bei Familientreffen in Akishina. Das ist so ein Ort außerhalb von Tokio, der sehr landschaftlich geprägt ist, der auch am Anfang, da wird die Fahrt zu diesem Ort hin beschrieben und das ist halt wirklich erstmal, da denkt man, ach, das ist so eine schöne Einführung ins Buch, schön romantisiert und dann blätterst du aber um und es fallen die ersten Sätze, die einen doch erstmal stocken lassen, was das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter zum Beispiel angeht. Also ihr wird halt wirklich klar gemacht, dass sie nichts wert ist, dass sie dumm ist und dass sie eigentlich auch eine Belastung für die Familie darstellt. Es passiert dann halt auch was innerhalb der Familie und mit ihrem Cousin Yu, was die Verbindung der beiden stärkt, aber eigentlich das Familienverhältnis komplett zerrüttet und zerstört zwischen ihr und der Familie. Und was auch zum Anlass hat, dass Yu und Natsuki sich über 20 Jahre aus den Augen verlieren. Und das Einzige, wie Natsuki sich behilft oder wie sie halt mit dieser Situation und mit der Gesellschaft, in der sie groß wird und lebt, umgehen kann, ist, dass sie sich als Magical Girl begreift, sich in eine Art Fantasiewelt flüchtet, zusammen mit You als Kind, die zusammen auch so eine Art Gebote aufstellen, an die sie sich halten. Und was halt krass ist, dass sie eigentlich, bis sie über 30 ist, sich dem auch nicht entzieht. Also sie wird in dem Sinne nicht erwachsen, sondern begreift sich weiterhin als dieses Magical Girl. Und auch als die beiden sich nicht mehr sehen, hat sie so eine kleine Stoffmaus, die nennt sich Pute. Und die kommt halt aus diesem außerirdischen Lebensraum, von dem Yu als Kind behauptet, dass er auch von da kommt. Und so begreifen die beiden sich dann auch und nehmen halt die Gesellschaft wahr. Und das führt halt auch zu dieser Abspaltung. Und ich glaube, das ist das, was es ihr dann auch wirklich erst ermöglicht, diese ganzen schlimmen Dinge, die da ihr widerfahren, überhaupt zu überleben, indem sie sich abspaltet. Das kennen wir also, wenn wir jetzt in die Psychologie reingehen, ist es ja auch so, dass, ohne dass ich jetzt psychologisch da irgendwie fundiert was sagen kann, ich bin keine Psychologin, aber wenn man das liest oder sich mit der Literatur auseinandersetzt, ist es ja auch so, dass Traumata einfach ja unterdrückt werden können, indem sich die Leute halt verschließen oder sich das in ihrer Gedankenwelt so zusammenbauen, dass es für sie einfach was ist, womit sie umgehen können. Das macht sie in dem Sinne und trifft dann Yu natürlich auch wieder, der im Gegensatz zu ihr in Anführungszeichen erwachsen geworden ist und ihr dann halt auch sagt, hier, wir sind keine Außerirdischen mehr, das waren Kindheitserinnerungen. Und dann ist es aber doch so, dass sie sich dann wieder begegnen. In der Zeit ist sie eine Zweckehe mit einem anderen Japaner eingegangen, der sich auch der Ehe und diesen gesellschaftlichen Normen verschließt und überhaupt nicht gewillt ist, da Kinder in die Welt zu setzen oder ja eine Ehe zu führen. Und da ist es halt auch wieder so ähnlich wie bei die Ladenhüterin, dass die das nur machen, um wenigstens irgendwie diesem gesellschaftlichen Druck zu entgehen. Was auch noch sehr stark immer wieder dargestellt wird, ist halt wirklich dieser Unterschied zwischen Akishina, wo sich Yu, Natsuki und dann auch ihr Mann, den sie zweckmäßig heiratet, hinfliehen zu der Großstadt Tokio, die sie immer wieder als Fabrik bezeichnet. Und da will ich auch mal einen Teil draus vorlesen, woher auch das Zitat stammt, was ich letztens als Teaser vorgelesen habe. Es versetzte die Erdlinge in enorme Aufregung, wenn ein Organismus getötet wurde, der ihre Gene in sich trug. Deshalb waren die Hinterbliebenen von Herrn Igasaki unablässig von Wut und Trauer angetrieben. Anders als in meiner Kindheit gab es inzwischen an jeder Ecke Shopping-Malls und Fashion-Outlets. Sämtliche Läden waren weihnachtlich dekoriert und Familien und junge Paare in Studentenuniform schlenderten massenweise Hand in Hand an den Läden vorbei. Die Fabrik propagierte unentwegt, wie wunderbar es sei, sich zu verlieben und anschließend Menschen zu produzieren. In meinem Unterleib war bereits eine Gebärmutter für diese riesige Menschenfabrik fix und fertig installiert. Bald hätte ich das Alter erreicht, in dem man mich maßregeln würde, wenn ich nicht vortäuschte, dieses Organ für die Fabrik einzusetzen. Das hat mich ein bisschen an George Orwell erinnert. So 1984, kurz direkt im Kopf, so Fabrik und jeder hat seine Funktion und wenn du der nicht nachkommst, wirst du ausgeschlossen oder vernichtet. Und wie gesagt, das sind Stellen, die halt schon andeuten, wo die Reise hingeht. Und zwar ist sie nicht gewollt zu funktionieren und sieht sich auch nicht diesem System zugehörig als Mensch, sondern bezeichnet sich und auch den Yu und ihren Ehemann als ja extrinsisch. Und dem wollen sie dann auch auf krasseste Art und Weise entgehen. Und wie das passiert, das müsst ihr euch dann selber durchlesen. Das werde ich jetzt an der Stelle nicht verraten, aber sie gehen halt wirklich bis zum Äußersten. Und das könnt ihr euch, wie gesagt, gerne in meine Rezension anlesen, wenn euch da jetzt der Inhalt, sage ich mal, noch mehr interessiert. Da gehe ich dann natürlich noch stärker drauf ein. Aber ja, das Beste ist natürlich an der Stelle, das Buch selber zu lesen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, warum ich es auch sinnvoll fand, den deutschen Titel hier das Seidenraupenzimmer zu nennen. Und zwar beschreibt die Seidenraupe halt eine Art Transformation. Und was natürlich jetzt wirklich interessant ist, ist, dass wir ja bei der Sibylla Merian auch die Seidenraupe eine sehr große Bedeutung hatte in ihrer Art der Transformation, was sie ja komplett fasziniert hat. Und genau diese Transformation hier auch das Bild widerspiegelt, was über den Titel an uns herangetragen wird. Es geht nämlich darum, dass bei den Charakteren auch eine Transformation stattfindet, die, für die sie sich aber selber entschließen und die sich gegen die japanische Gesellschaft richtet. Und das ist das, weswegen, denke ich mal, hier der Titel gewählt wurde. Und beim englischen Titel Earthlings ist es diese extrinsische Sichtweise, die sie einnehmen. Also dadurch haben beide Titel für mich ihre Daseinsberechtigung. Aber es war halt spannend, da auch zu recherchieren, weil mir das halt am Anfang wirklich nicht so klar war. Und weil vor allem das Seidenraupenzimmer, das befindet sich in dem Haus in Akishina, wo die drei sich dann vor allem dann auch im letzten Drittel des Buches vorrangig aufhalten. Und das eigentlich ja nur am Rande eine Erwähnung findet. Und wo ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht auch viele auch verwirrend wirkt, warum da jetzt dieser Titel gewählt wurde. Aber ich denke, dass das genau das widerspiegeln soll. Aber es ist auf jeden Fall spannend, darüber nachzudenken.
Also Seidenraupe im Sinne einer Transformation, ja, das ist interessant. Ja. Ist interessant. Gut, dass du es ansprichst. Ich wollte hier auch nochmal nachhaken, was die Titel angeht, weil ich das auch spannend fand, dass der erste Roman, der in Deutschland ja so großen Erfolg hatte, Die Ladenhüterin, weshalb der Titel Die Ladenhüterin geworden ist, weil ich dachte, auf japanischem Original hieß das sicherlich anders, was ja dann auch so war. Aber die Doppeldeutigkeit, ne, das finde ich hier total cool, ja. Weil die Ladenhüterin einerseits, sie arbeitet in diesem Konbini, hütet den Laden sozusagen, arbeitet dort, aber als Ladenhüter bezeichnet man ja bei uns auch was, was niemand haben will, was nicht begehrt ist. Und das ist sie ja in dem Sinne auch, wenn sie nicht diesen bestimmten Rastern und Mustern folgt, wie die Gesellschaft das vielleicht von ihr erwartet, ne?
Auf jeden Fall, also das denke ich auch, dass das hier damit gemeint ist, ist halt ein bisschen greifbarer gewesen, der Titel, als der andere, ne? Aber wenn du es ansprichst, ich habe natürlich die Originaltitel auch rausgesucht. Ich bitte auch an der Stelle alles zu entschuldigen, wenn ich irgendwas nicht richtig ausgesprochen habe. Ich habe echt mega geübt vorher die ganze Zeit. Also bei der Ladenhüterin ist der Originaltitel Konbini Ningen und bei dem Seidenraupenzimmer ist es Shikyu Seijin. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe es alles soweit einigermaßen verständlich ausgesprochen. Was ich an der Stelle spannend fand, ist einfach zu schauen, okay, diese krasse Gesellschaftskritik gegenüber Japan, die wir ja auch unter anderem schon bei Amelie Nothomb in Staunen und Zittern erlebt haben, wo sie ja in einem japanischen Unternehmen als Praktikantin tätig ist und da das, finde ich, halt auf sehr selbstironische Weise kritisiert, geht Sayaka Murata für mich hier, sage ich mal, noch einen Schritt weiter und geht in den Frontalangriff über. Und da war es für mich natürlich auch entsprechend spannend zu schauen, okay, wie begründet sich das denn? Also wo kommt denn diese krasse Kritik an der japanischen Gesellschaft her? Und da bin ich ein bisschen in die Recherche gegangen und habe geschaut, okay, was ist denn da jetzt gerade so aktuell und habe mir dann natürlich auch mal ein paar Statistiken angeguckt. Eine Sache, die ich gefunden habe, was ich sehr prägnant fand, ist eine, ja, wie soll man das sagen, ein Merkmal oder auch hier wird es Syndrom genannt, und zwar das Zölibat-Syndrom, was sich seit einigen Jahren in Japan stark bemerkbar macht. Das heißt auf Japanisch Sekuso Shinai Shokukun und bezeichnet diesen Bevölkerungsrückgang, also dass immer weniger Frauen und Männer sich dazu bereit fühlen, eine Ehe zu führen oder halt Kinder in die Welt zu setzen. Und was dann auch mit dieser Vereinsamung einhergeht, die es in Japan sehr stark gibt. Und ich habe halt auch gelesen, dass die japanische Gesellschaft auch da versucht, gegen vorzugehen mit verschiedenen Mitteln. Da ja, gibt es dann halt so Vermittlungsagenturen und Heiratsagenturen. Aber dass bei vielen, gerade der jüngeren Bevölkerungsschicht, dieses Bedürfnis gar nicht da ist, weil die einfach mit sich alleine leben und dann, sag ich mal, auch so Körperlichkeiten und so gar nicht in der Form gewünscht sind, weil das durch die sozialen Netzwerke, durch die ganzen Alternativen, die einem geboten werden, die das im wahrsten Sinne des Wortes mit sich alleine ausmachen und auch diesem gesellschaftlichen Druck gar nicht folgen wollen. Was ich auch auf irgendeine Weise dann, gerade wenn man sich mit diesen Werken auseinandergesetzt hat, ja auch irgendwo verstehen kann. Und ich habe sogar gelesen, dass es jetzt Frauen sogar möglich ist, sich selbst zu heiraten. Also wo ich auch dachte, okay. Und ich glaube, das liegt halt unter anderem auch daran, dass dieses, ja allein dieses Wort, das ist halt auch komplett bizarr, dass, wenn du sagst, du bist eine verheiratete Frau, dass du dann wahrscheinlich einfach sagen kannst, ja, ich bin verheiratet und dann ist erstmal irgendwie, hast du erstmal so ein bisschen deine Ruhe und dass es dann aber mit dir selber ist. Ich habe keine Ahnung. Genau, gerade bei Frauen ist es so, dass das durchschnittliche Heiratsalter der Frauen liegt bei 28,6 Jahren. Und wenn man das heiratsfähige Alter überschritten hat, ohne zu heiraten, widmen sich viele Frauen ihren Hobbys oder der Karriere. Und jetzt kommt das Beste, aber dennoch gelten viele Frauen, die mit über 30 noch unverheiratet und kinderlos sind, als Makainu. Und das heißt Verliererhunde.
Boah.
Also du wirst richtig diskriminiert. Und da gab es eine Dokumentation auf Arte, die habe ich vor 2 Jahren gesehen. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Ich wollte sie euch so gerne in die Shownotes packen. Falls es irgendwie mal dazu kommt, dass irgendjemand von Arte das hört, bitte packt diese Doku wieder rein. Weil ich glaube, ich habe, glaube ich, mittlerweile schon bei mehr Dokus geheult als bei irgendwelchen Filmen. Also das hat mich so krass mitgenommen, weil da ging es halt wirklich um drei Frauen und genau um diese Thematik. Und da war eine Anwältin dabei, die auch einen Partner gesucht hat. Und da wurden diese ganzen Hürden dargestellt, die sie da zu bewältigen hatte, einfach nur, weil sie einen Partner gesucht hat. Da ging es unter anderem darum, dass sie in einer Vermittlungsagentur war, dass ihr dann erstmal gesagt wurde, dass sie ja hässlich ist. Naja, und dass sie ja ganz schön alt ist mit ihren 31 Jahren. Dann war sie auf so einem Heiratsmarkt, also wo dann wirklich so Mütter der Männer sitzen und schauen, wer da so kommt und wo sie dann einfach wie so ein, also wirklich wie so eine Hexe da betitelt wurde mit, ja, du bist Anwältin, das können wir nicht gebrauchen, du hast einen schlechten Einfluss. Also das wollte man einfach nicht, ne? Und wie gesagt, dann gab es halt auch noch zwei andere Frauen, das ist jetzt ein Beispiel. Und mich hat das damals, weiß ich noch, so ergriffen. Ich habe danach komplett recherchiert, weil ich wissen wollte, wie es dieser Frau jetzt geht. Und habe dann herausgefunden, dass sie mittlerweile in München lebt und da auch einen Mann hat und ja, halt dann wirklich ausgewandert ist. Und damit ist die Doku auch geendet. Das weiß ich noch, dass sie halt gesagt hat, ja, alles abgerissen, weil die hat genau wie, ne, wie es hier in den Büchern auch beschrieben ist, von ihrer Familie dann die Vorwürfe auch zu hören bekommt. Da war kein Rückhalt mit, naja, das wird schon und wir lieben dich trotzdem. Nein. Die waren dann halt einfach enttäuscht und haben mir das dann halt noch vorgeworfen. Und das ist mir.
Wahnsinn.
Das ist mir so nahe gegangen. Also selbst wenn ich da jetzt von erzähle, kriege ich wieder so Gänsehaut, weil diese Hilflosigkeit, in die man da versetzt wird, ohne was tun zu können, unfassbar. Und ja, und der Schritt, den sie dann gemacht hat, war, sie hat dann einfach das Land verlassen. Ja. Und da dachte ich, oh mein Gott. Und genau, also wie gesagt, und da war genau auch von diesen Verliererhunden, da haben die das auch so betitelt und das gesagt, dass das halt, ja, also nur die Frauen natürlich, ne? Verlierer dann als Verliererhündinnen bezeichnet werden. Es ist absolut bizarr, absolut bizarr. Und dann gibt es auch noch ein Symptom, das nennt sich Hikikomori. Und das sind erwachsene Männer und Frauen, die sich freiwillig in ihrem Zimmer einschließen und nicht mehr unter Menschen gehen. Und das ist halt ein Phänomen, was in Japan weit verbreitet ist, was dann natürlich auch in diesem Zölibat-Syndrom, sag ich mal, mündet. Wo es dann auch so ist, dass jetzt verschiedene Organisationen auch schon versuchen, diese Leute zurück ins Leben zu holen. Aber ich sehe das halt wirklich, ich sehe hier das Basisproblem halt in der Gesellschaft. Weil ist ja klar, wenn man das alles hört, ne, unter welchem Druck, also habe jetzt hauptsächlich über die Frauen geredet, aber bei Männern ist das ja auch nicht anders. Also
Ja.
die sind natürlich auch dem Druck ausgesetzt. Die müssen auch Frauen finden, die sie heiraten wollen. Und wenn die das bis zu einem gewissen Alter, dann sind die da natürlich auch stigmatisiert, nicht geschafft haben. Aber dadurch, dass mir das jetzt noch so präsent war, weil es da halt vorrangig auch um diese Frauen ging, ne, wir kennen das ja, das ist ja jetzt bei uns hier auch nicht so fern, dass die den Haushalt übernehmen, dass die ihren Job kündigen oder in Teilzeit gehen, sich von dem Mann abhängig machen und sich um die Kinder kümmern, das ist da, die Erwartungshaltung ist da nach wie vor auch noch da. Und dass die da teilweise keinen Bock mehr haben und sich das dann in sonnenextremen Formen bemerkbar macht, wundert mich an der Stelle eigentlich fast gar nicht. Also, ist Wahnsinn.
Also ist auf jeden Fall enorm, wenn der Druck von außen so große Folgen hat, dass man sich entweder im Zimmer einschließt und gar nichts mehr mit der Außenwelt zu tun haben will oder vielleicht auch psychisch kann, oder die zweite Lösung in Anführungsstrichen ist, auszuwandern und sich ein neues Leben aufzubauen. Puh, also da kann irgendwas nicht stimmen. Da bin ich ganz bei dir. Das ist wirklich, das ist gruselig und absurd, ne? Ja, also ich bin bei der Recherche auch über das Wort Zölibat-Syndrom gestolpert jetzt. Was mir dabei aufgefallen ist bei den Artikeln, die ich gelesen habe, ich finde, da wird oft nicht differenziert zwischen, ja, Zölibat, man denkt erstmal an Mönche oder sowas, ne?
Ja,
Da,
ja.
es wird in den Artikeln, zumindest die ich gelesen habe, wurde nicht differenziert zwischen, ich ziehe mich zurück und möchte kein Sexleben haben und ich ziehe mich zurück, weil ich das ablehne, eine Familie zu gründen und diesen Rollenbildern zu folgen, die jetzt auf uns irgendwie wirken, als wären die Uhren mehrere Jahrzehnte zurückgedreht worden. Ich finde, das sind echt zwei unterschiedliche Sachen, ne? Also, dass man eine Liebesbeziehung, eine sexuelle Beziehung ablehnt und sich zurückzieht, ist für mich eben was anderes als Rollenbilder und Ehe und sowas abzulehnen. Das ist, ja, und das wurde in den Artikeln, die ich gelesen habe, unter diesem Begriff beides zusammengefasst und auch so ein bisschen durchmischt.
Okay.
Es sind allerdings, finde ich, zwei unabhängig voneinander existierende, sehr bedenkliche Strömungen, die unterschiedlich anzugehen und zu untersuchen sind, finde ich.
Auf jeden Fall ist spannend. Bei dem Artikel, den ich gefunden habe, der ist aus dem Business Insider und da wurde sich ja vor allem auf diesen Bevölkerungsrückgang bezogen und dann in dem Zusammenhang halt auf dieses Zölibatsyndrom und da ging es wirklich auch um diesen sexuellen Aspekt. Also, dass die sich auch auf der Ebene komplett zurückziehen, weil die das dann einfach durch Internet, soziale Medien, was auch immer, ne, man kriegt ja alles, sage ich mal schon, virtuell einfach ausgleichen und das darüber kompensieren, sage ich jetzt mal ganz profan. Es scheint halt dann die Leute auch zu geben, die dann sagen, okay, das reicht mir auf der Ebene. Ja. Also es ist eine krasse Einstellung und es ist genauso, wie du am Anfang gesagt hast, ich muss auch sagen, ich war auch noch nicht in Japan. Je mehr ich davon lese, umso mehr reizt mich das, da mal auch hinzureisen, weil man wird das dann ja doch irgendwie auch mal alles irgendwie live sehen. Und ich kenne zum Glück auch einige, die ja das studiert haben oder da auch von ihren Reisen schon berichtet haben. Und das ist wirklich eine andere Welt. Und es klingt total spannend und ich finde es total gut, dass auch so eine Bücher halt immer mehr zu uns rüberschwappen und wir da auch wirklich immer internationaler werden. Und die uns da wirklich schon so einen Einblick geben. Und ich finde, Sayaka Murata macht das auf eine unkonventionelle, direkte, teilweise bizarre und mitreißende Art, der ich mich nicht entziehen kann. Aber ich muss auch sagen, dass ich es absolut nachvollziehbar finde, wenn es Menschen gibt, die halt sagen, das ist jetzt nicht unbedingt meins. Ne? Weil es ist krass, es ist nicht für jeden was. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust, einfach mal ein bisschen reinzuschnuppern. Ansonsten lest euch einfach die Rezensionen durch, die tun wir euch auf jeden Fall in die Shownotes oder schaut euch mal die Artikel und Videos an, die wir dazu gefunden haben. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich gespannt, um wen es denn so das nächste Mal geht, Sarah.
Ja, also vielleicht noch kurz ein paar Worte dazu. Wir wollten jetzt hier auf keinen Fall Japan-Bashing machen, ne?
Nee.
Also das ist ja jetzt auch wirklich nur eine Facette oder ein Aspekt des kulturellen Lebens dort, ne? Und ich habe auch immer wieder gefunden, dass die Autorin ab und zu in Interviews in so eine Rechtfertigungsrolle gefallen ist und gesagt hat, ja, auch wenn sie in so einem Konbini selbst gearbeitet hat, das sind autobiografische Elemente in ihren Texten drin. Allerdings sind die eigenen Erfahrungen eher als Basis einer poetischen Verfremdung zu verstehen. Ne? Das vielleicht nur noch mal so,
ich glaube, nur noch mal aber so genannt. Ja, ich glaube aber auch, dass, naja, wir sind ja jetzt wirklich von den Werken ausgegangen. Ne? Und wir, diese Gesellschaftskritik an Japan ist einfach in ihren Werken enthalten und ist halt der Dreh- und Angelpunkt auch all ihrer Bücher. Und deswegen war es jetzt einfach wichtig, war es für mich jetzt einfach wichtig, den Fokus auch drauf zu legen. Weil wenn man jetzt über komplett Japan redet, ich glaube, da könnte man sich stundenlang drinne verlieren, dieses Land zu beleuchten und seine Einwohner. Aber das ist ja für mich, wie gesagt, auch der Grund eigentlich mehr noch gewesen, das vielleicht doch mal ins Auge zu fassen, da mal irgendwie rüber zu fliegen, sofern es dann mal wieder möglich ist. Also es fehlt ja noch auf meiner Liste.
Ja, also literarisch neugierig hast du mich auf jeden Fall gemacht. Ich hoffe auch einige Hörerinnen und Hörer. Besonders toll finde ich dieses klare Vokabular, dieses kraftvolle Vokabular und zwei inhaltliche Punkte, die Bücher für mich attraktiv machen, sind, dass es bei ihr um Außenseiterfiguren geht. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Buch weggelegt, wo es um Außenseiterfiguren ging, weil ich dachte, juckt mich nicht, sondern es hat mich immer sehr gekriegt. Das ist was es für mich auf jeden Fall reizvoll macht, die Bücher zu lesen. Und das Zweite, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass man in eine Perspektive einer außenstehenden Person rutscht, die auf die Erde und auf das Leben und die Erwartungen und vielleicht den gesellschaftlichen Druck schaut und das aus so einer Rolle von außen beleuchtet und beschreibt. Das finde ich, ist auch total spannend. Und das ist ja das, was die Bücher sicherlich sehr interessant und besonders macht. Also das hat sich mir jetzt auf jeden Fall eingeprägt durch deine Vorstellung.
Ach, schön. Jetzt bin ich aber trotzdem neugierig, wer es denn das nächste Mal wird.
Jetzt geht's weiter. Genau, jetzt geht's weiter. Ich habe mir natürlich wieder ein Zitat rausgesucht. Und zwar stammt das diesmal aus einem Interview mit der Autorin. Kleiner Spoiler, es wird eine Frau.
Nein.
Und in diesem Interview hat die Autorin was gesagt, was ich sehr, sehr schön fand, was ihr Schreiben angeht und das Feedback, was sie von ihren Eltern zu ihrem Schreiben immer bekommen hat. Und das Interview ist auf Englisch geführt. Ich werde jetzt mal versuchen, das auf Englisch wiederzugeben und danach nochmal auf Deutsch in der Zusammenfassung. Und zwar hat die Autorin in dem Interview gesagt: My father read everything I wrote and his comments were always very honest. My mother was my biggest advocate. Even if I wrote rubbish, she would say, it was wonderful. And I needed both. Also in etwa so, mein Vater las alles, was ich schrieb, und seine Anmerkungen dazu waren immer sehr ehrlich. Meine Mutter hingegen war meine größte Fürsprecherin. Sogar wenn ich Unsinn schrieb, fand sie es wundervoll. Und ich brauchte beides. Das finde ich, ist sehr schön, so einen Einblick von der Autorin zu bekommen, wie sie mit Feedback umgeht, das so unterschiedlich ausfallen kann, fand ich sehr sympathisch tatsächlich. Und was sie so geschrieben hat, wovon ihre Bücher handeln, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge.
Ach, wie spannend. Ich bin schon gespannt. Ich weiß ja schon, du hast mir schon ein bisschen einen kleinen Teaser gegeben, dass wir uns auch wieder in einen ganz, ganz anderen Bereich der Welt begeben, ganz woanders hin. Ne?
Genau.
Aber wie gesagt, dazu das nächste Mal mehr. Wir freuen uns, dass ihr uns heute wieder gelauscht habt, dass ihr die Reise nach Japan mit uns bestritten habt. Und wir hoffen natürlich auf ganz viel Feedback hinsichtlich der Literatur, die wir euch hier heute ans Herz gelegt haben und dass ihr euch vielleicht das ein oder andere mitgenommen habt. Und wünschen euch in diesem Sinne einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Und sagen auf Wiederhören, eure Marianne.
Und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.